In Grad Global, dem Podcast der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima, sprechen Menschen mit Ideen für eine gerechte und klimafreundliche Zukunft. Denn Entwicklung und Klima müssen wir zusammen denken und dort handeln, wo es am dringendsten ist. Hallo und herzlich willkommen bei Grad Global. Anja Backhaus hier. Wenn Sie Ihren Kühlschrank öffnen und da einmal alles durchgehen, dann wette ich, dass auch in Ihrem Kühlschrank Lebensmittel sind, die abgelaufen sind. Teilweise haben Sie sie wahrscheinlich noch gar nicht angerührt. Lebensmittelverschwendung ist eines der großen ungelösten Probleme unserer Zeit. Schätzungen zufolge landen sogar ein Drittel aller produzierten Lebensmittel niemals auf unserem Teller. Und da sind auch gar nicht immer unbedingt wir Verbraucher und Verbraucherinnen dran schuld. Denn oft verderben die Lebensmittel tatsächlich schon in der Lieferkette. Also bevor wir überhaupt die Chance bekommen hätten, sie zu konsumieren. Und genau hier setzt das Berliner Startup Scone Labs an. Und zwar mit einer ungewöhnlichen Lösung. Auf den ersten Blick klingt es nach Science Fiction. Und ich begrüße und freue mich, heute zu Gast zu haben, den Gründer von Scone Labs, dieses innovativen Startups. Herzlich willkommen, Nishit Agrawal.
Vielen lieben Dank, Anja. Es freut mich sehr, hier dabei zu sein bei diesem Podcast. Und gerne erzähle ich etwas mehr über Scone Labs.
Unbedingt. Lass uns doch erstmal das Problem nochmal aufdecken, was eigentlich sozusagen die Ausgangssituation ist für euer Startup. Also als wie groß schätzt du die Lebensmittelverschwendung weltweit ein?
Also die Lebensmittelverschwendung weltweit, die offiziellen Zahlen sind 1,6 Billionen, also relativ groß. Aber um einen Vergleich zu haben, 41 Millionen LKW-Ladungen werden weggeworfen. Das sind die offiziellen Zahlen.
41 Millionen LKW-Ladungen gehen wahrscheinlich wie oft um die Erde? Mindestens einmal, ne?
Genau so ist es. Genau so ist es. Aber die inoffiziellen Zahlen, die kennt natürlich keiner. Mhm. Und ich denke, die müsste signifikant höher sein. Ja. Und wenn wir über Lebensmittelverschwendung sprechen, dann ist die Frage, warum werfen wir Lebensmittel weg? Oder warum kommen sie nicht in den Supermarkt oder in eine Restaurantkette? Es gibt mehrere Gründe dafür.
Ja. Reden wir jetzt noch drüber. Also erstmal muss man ja feststellen, dass das Wahnsinn ist, dass auf der einen Seite Menschen hungern und tatsächlich diese vielen Millionen LKW voller Lebensmittel, die noch in Ordnung wären, verschwendet sind. Jetzt sagtest du ja gerade, dass viel davon schon teilweise in der Lieferkette verdirbt. Also woran liegt das denn? Wo liegen die größten Schwierigkeiten bei Lebensmitteln entlang der Lieferkette?
Zwei Hauptparameter. Der erste Parameter ist, dass die Umwelt nicht stimmt. Was heißt eigentlich mit der Umwelt? Wenn wir uns den Kühlschrank anschauen, wenn der Kühlschrank kaputt ist, wenn die Temperatur nicht passt, die Luftfeuchtigkeit nicht passt, dann ist es klar, dass eine Banane oder ein Apfel nach einer Zeit weg ist. Und so sieht es in den ganz großen Lagerhallen auch nicht anders aus. Wenn die Temperatur nicht passt, dann wird das Produkt schlecht. Das ist der erste Grund.
Temperatur,
Luftfeuchtigkeit, Luftqualität, mehrere Parameter, die wir uns anschauen können. Der zweite Grund ist etwas interessanter. Man kennt es vielleicht von Blaubeeren, Johannisbeeren, die man im Supermarkt einkauft. Wenn eine schimmelige Erdbeere oder Blaubeere dabei ist, nach zwei Tagen weiß man,
alle sind alle schlecht.
Genauso ist es. Sieht in den ganz großen Lagerhallen nicht anders aus. Wenn eine Kiste Äpfel schlecht ist, steckt das auch die anderen Kisten an. Und wenn die unbeobachtet und wenn man die nicht erkennt, dann hat man ein signifikantes Problem nach zwei Tagen und dann sind natürlich alle Äpfel, die man geliefert hat, schlecht. Das ist für das Unternehmen natürlich ein sehr, sehr großer Verlust im Wert von, im Supermarkt kriegen wir keine Äpfel in der Qualität, die wir gerne haben möchten. Das ist erstmal umsatztechnisch ein Verlust, plus der Einkauf ist auch ein Verlust. Und man muss die Sachen noch entsorgen. Man kann die einfach nicht wegwerfen. Es passiert ja noch sehr, sehr viel danach.
Ja, also dreifacher Kostenfaktor dann auch, wenn einmal einem was da unter den Fingern wegschimmelt.
Korrekt.
Ja.
Gibt noch eine dritte Sache, die ich eigentlich nennen möchte. Es geht nicht nur um Lebensmittelverlust und Verschwendung. Es gibt auch manche Sachen, die einfach nicht in den Supermarkt kommen, weil die optisch nicht gut genug sind. Das vernachlässigen wir. Wenn wir Bananen einkaufen, Man muss mal überlegen, welche Bananen wir einkaufen. Sind sie etwa gelb-grünlich oder die gelben oder die schwarzen? Die schwarzen kauft meistens keiner ein. Das wissen natürlich die ganzen Lagerhallenbetreiber und sortieren die schon vorher aus. Obwohl die nicht verschimmelt sind, schmecken etwas süßlicher, aber trotzdem kommt es nicht in den Supermarkt. Oder wenn die Banane etwas kleiner oder krummer ist, landet sie auch nicht im Supermarkt. Also es hat nicht nur mit den Verschwendungen, also mit den genießbar oder nicht genießbar zu tun, sondern auch mit den optischen Mängeln.
Da sind wir natürlich auch bei uns Verbrauchern, weil da muss man an sich selbst appellieren und sagen, kann man nicht auch die Banane essen, die kleiner ist oder eine andere Krümmung hat, als wir uns das sonst aus Bilderbüchern vorstellen. Also, ne, das ist jetzt ein Punkt, würde ich sagen, da könnten wir auch ran. Bei den anderen Punkten, also Temperatur und Schimmel, da ist es, oder dem, ne, und das dritte ist ja auch der Reifegrad. Da können wir relativ wenig Einfluss drauf nehmen. Kurz nochmal, um darauf zurückzukommen, wen das dann betrifft. Das bedeutet ja, in den Lieferketten betrifft es all die, die Lebensmittel lagern oder transportieren, also auch Schiffe, Lagerhallen, Supermärkte. Sind das die Betroffenen?
Wenn wir uns die Lebensmittelkette dann anschauen, das fängt ja beim Bauern an. Jeder hat irgendwie eine Lagerhalle. Die lagern ja mindestens für ein paar Tage. Theoretisch betrifft das jeden. Aber jetzt ist die Frage, wem tut das denn am meisten weh? Es tut wahrscheinlich eine Supermarktkette am meisten weh, wenn die sehr viel wegwerfen müssen. Weil die produzieren nicht, die kaufen ein, die überprüfen die Qualität und das muss in den Supermarkt, weil die meisten Umsätze werden ja durch den Supermarkt ja generiert.
Wie bist du denn eigentlich auf das Problem gestoßen? Was war dein persönlicher Zugang zu diesen Problemen im Bereich der Lebensmittel?
Also persönlich, ich habe einen Freund, der mehrere Restaurants hat, ein Sushi-Restaurant. Und da gibt es zwei Produkte, die sehr wichtig sind. Einmal Lachs und einmal Avocado. Und das Avocado-Problem kennen wir alle. Wann ist eine Avocado überreif, perfekt zum Anschneiden oder wann ist sie nicht reif? Und er wusste es nie. Er hat es natürlich ganz klassisch angefasst, angefühlt, gerochen, aufgeschnitten, probiert. Und so sieht es in der Lebensmittelindustrie anders aus. Die Qualitätsmanager machen eins zu eins das Gleiche. Wir können das natürlich nicht mit 20 Tonnen Avocados machen. Das würde ja nicht funktionieren. Und wir haben nach einer Lösung gesucht, wie man irgendwie erkennen kann, in welchem Reifegrad oder welchem Zustand ein Produkt ist.
Und ich spoilere jetzt mal die Lösung, an der ihr gearbeitet habt, die funktioniert gut. Was war denn dann ganz konkret deine Idee? Also, ihr habt wahrscheinlich, weil wir eben das Problem benannt habt, euch überlegt, ne? Also ich kann jetzt sagen, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Schimmel, Reifegrad. Das sind ja jetzt so die Aspekte, auf die wir geblickt haben. Das war eure Ausgangslage. Was habt ihr dann gemacht?
Wir haben das versucht, einen Qualitätsmanager nachzubilden. Und wie kann man das machen? Anhand Bilddaten zum Beispiel. Erstmal die Handykamera rausgeholt, sehr viele Bilddaten gesammelt und geschaut, kann man das sagen, ob etwas schimmelig, überreif, was auch immer ist. Funktioniert nicht gut,
Ja,
weil
vor
wir
allem bei der
können.
Avocado nicht zum Beispiel, ne? Ja.
Genau. Bei einer Banane funktioniert das auch nicht gut, weil eine Banane kann von außen grün sein, aber innen total überreif sein, weil die in Reifekammern gesteckt werden.
Ach
Und
so.
andersrum genauso. Man weiß nicht, wie das Innenleben eigentlich aussieht. Optische Sensoriken sind zum Teil akkurat, aber nicht komplett. Dann kamen wir auf die Idee, als ich in diese Lagerhalle reingelaufen bin, es riecht ein bisschen fruchtig, bisschen anders. Und das kannte ich nicht, weil ich nicht von dieser Branche komme. Und die ganzen Qualitätsmanager meinten, das riecht für uns normal. Meinte, nee, das riecht nicht normal. Und so haben wir experimentiert, ob wir das eventuell mit Gassensoren machen können. Da haben wir uns verschiedene Gase uns angeschaut, wie Methan, Ethylen, CO2, Luftqualität. Und wenn eine gewisse Konzentration im Raum ist, dann wissen wir, dass das Produkt überreif ist oder schon verschimmelt ist. Und sobald wir diese Notifikation bekommen, können wir den Qualitätsmanager benachrichtigen, hey, pass auf, hier in diesem Bereich ist etwas überreif oder schimmelig, bitte entferne das. Aber wenn man das Produkt entfernt hat, heißt es noch nicht, dass das Problem gelöst ist, weil es in der Luft immer noch Schimmelsporen sind. Das heißt, man muss erstmal den Raum komplett lüften, damit man neue Produkte hinzufügen kann. Ansonsten haben wir wieder den Ausbreitungseffekt.
Aber jetzt, ihr arbeitet ja mit KI bei Scone Labs, ne? Das bedeutet, also es ist auch interessant, wo KI überall eingesetzt wird. Aber du hast gerade erzählt, dass du das gerochen hast mit deiner Nase. Also hast du eine sehr gute Nase. KI kann ja nicht riechen. Also es hat ja keine, es hat ja keine Sinne in dem Sinne. Wie genau, was misst die KI? Wie wird die eingesetzt?
Genau. Wir haben uns Daten dann gesammelt von verschiedenen Sensoriken. Ein Sensor kann theoretisch wie eine Nase das replizieren. Und diese Daten auszuwerten, das kann KI eigentlich ganz gut. Wir haben die KI so trainiert, dass es einer Nase sehr ähnlich kommt. Also wir haben die Daten dann von Methan, Ethylen, CO2 und verschiedenen Gasen in die KI eingeführt und gesagt, das ist eine überreife Banane. Das ist eine gesunde Banane. Und nach einer Zeit wird die KI dann intelligenter und kann dann klassifizieren, dass es schimmelig ist, nicht schimmelig ist, dass die Banane 3 Tage haltbar sein wird, 2 Tage haltbar. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Wir haben eine Trefferquote von 95%.
Wow. Und weil du das gerade sagtest, ihr meldet das dann? Also schlägt die KI dann Alarm oder sendet ein Signal? Oder wie funktioniert das dann im nächsten Schritt?
Genau. Wir schicken eine Benachrichtigung an den Qualitätsmanager und der Qualitätsmanager kann dann entscheiden. Wir wollen niemals einen Qualitätsmanager eigentlich ersetzen. Es ist einfach eine Information, mit der er etwas anfangen kann, eine Transparenz, die er sonst normalerweise nicht hat, weil unsere Geruchssinne sind subjektiv. Für einen schmeckt die Banane etwas süßlicher, für den anderen etwas weniger süß. Aber anhand den Daten kann er sagen, ja, wenn wir immer diese Daten haben, können wir dementsprechend entscheiden. Und bei manchen Lagerhallen müssen wir gar nicht eine Benachrichtigung senden, sondern wir können auch Temperaturregler, Luftfeuchtigkeitsregler selber steuern. Oder auch ein Ventilationssystem steuern oder einen Ethylenabsauber aktivieren. Das heißt, unser Ziel ist es, so viel wie möglich zu automatisieren, um die Arbeit vom Qualitätsmanager signifikant einfacher zu machen.
Das bedeutet aber ja dann, dass das System schon sehr, sehr früh erkennt, dass vielleicht irgendwas in die Richtung gehen könnte. Weil wenn ihr sagt, ihr könnt noch von extern die Luftfeuchtigkeit regulieren oder die Temperatur, dann darf ja noch nichts geschimmelt sein, ne? Sonst müsstet ihr ja reingehen.
Genau so ist es. Und das ist ja auch eigentlich unser Hauptziel, dass wir das Produkt so lange wie möglich haltbar machen. Wir sprechen nicht mehr dann um Lebensmittelverlust, sondern um Qualitätsversicherung. Weil wir möchten ja den besten Apfel im Supermarkt haben, der schön rot, glänzend, knackig ist. Und alles, was diese Qualität beeinträchtigen kann, eigentlich eliminieren.
Ja, das bedeutet halt, vom ersten Moment an sollte das System installiert sein, dass wirklich die ganze Zeit die Qualität überprüft werden kann.
Genau so ist es, weil warum entscheiden wir uns für gewisse Supermärkte? Weil wir wissen, dort gibt es das beste Obst oder dort gibt es eigentlich die besten Gemüsesorten. Und warum gibt es dort die besten Gemüse- und Obstsorten? Weil die Qualitätskontrollen sehr, sehr stark sind und wir wollen einfach die Qualitätskontrolle noch stärker dadurch machen.
Jetzt hast du gerade schon einen Punkt genannt. Also das heißt, die Lebensmittel sind dann eben länger haltbar, die Qualität ist hoch. Was sind noch die Vorteile für entlang der Lieferkette? Was wird noch gespart, oder?
Man kann sich auch ausrechnen, dass man sehr viel Energie spart. Manchmal ist es so, dass Ventilationssysteme durchgehend laufen. Man muss nicht Ventilationssysteme durchgehend laufen lassen. Oder das Kühllager werden durchgehend gekühlt. Vielleicht auch unterkühlt. Das muss nicht der Fall sein. Wir können anhand den Gasdaten ganz gut erkennen, welchen Zustand das Produkt ist und dementsprechend die Kühlung starten, ausmachen, Ventilationssystem starten oder ausmachen. Gerade wo die Energiepreise so hoch sind, ist sehr vorteilhaft.
Und es wird CO2 gespart, ne?
Am Ende. Korrekt.
Ja. Aber ich habe das jetzt richtig gehört, das kann ich mir jetzt nicht zu Hause im Kühlschrank installieren. Wäre ja praktisch, wenn man sowas selber hätte. Das ist nur für große Lagerräume, richtig?
Genau, das ist das Problem, dass man das nicht in den Kühlschrank installieren kann. Grund ist, weil im Kühlschrank der Endkonsument sehr, sehr viele verschiedene Sachen lagert. Da ist man Joghurt dabei, da ist auch sind Früchte dabei, da sind Gemüsesorten dabei, da sind unfertige Soßen dabei. Und alles zusammen kann die KI-Nase natürlich nicht erkennen. Wir können sagen, dass die Umgebung nicht passt, aber bis dorthin haben wir das schon aufgegessen und denken nicht mehr drüber nach.
Da müssen wir also doch noch mit unserer eigenen Nase ran im Kühlschrank. Jetzt habt ihr gerade bei der Grünen Woche, habt ihr auch bei den Startup Days gewonnen. Und ich habe mich gefragt, wo du den größten Handlungsbedarf siehst. Weil hier in Europa könnte ich mir jetzt zum Beispiel vorstellen, dass die Temperaturen ja nicht so hoch sind, vielleicht die Liefer- und Kühlketten vor allen Dingen besser eingehalten werden können als jetzt in Ländern der Subsahara. Also wie blickst du zum Beispiel auf den globalen Lebensmittelmarkt?
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. In Europa sind wir schon sehr fortgeschritten, in den USA genauso. Es gibt Länder, wo es ein kritischeres Problem ist, in Afrika. Oder vor allem von Südafrika kommen die meisten Beeren oder von Kalifornien kriegen wir die ganzen Beeren. Und dort sind die Temperaturen leider nicht so stabil wie bei uns. Dort geht es manchmal, wird es sehr, sehr warm oder wird es sehr, sehr kalt und Beeren schimmeln einfach. Und das sehen wir als Endkonsumenten sehr, sehr oft. Oder wenn man in den asiatischen Raum geht, ob es Sri Lanka ist, Indien ist oder China ist, wir bekommen auch Früchte von dort und sehr, sehr viele Früchte. Dort sehe ich ein Lebensmittelverschwendung ist allgemein überall ein großes Problem. Wo sieht die Infrastruktur am besten aus? In Europa ganz gut, in anderen Ländern nicht so gut. Wir werden auch definitiv in anderen Ländern noch expandieren.
Was kannst du dir vorstellen, welchen Impact könnte das für Entwicklungsländer haben, wenn sie tatsächlich frühzeitig verdorbene Lebensmittel erkennen würden?
Es ist eine sehr schwierige Frage. Die Frage stellt sich, haben sie überhaupt die Infrastruktur bezüglich eines Kühllagers? Wenn sie überhaupt kein Kühllager haben, da müssen wir erstmal ansetzen. Die zweite Sache ist die, haben Sie überhaupt Personal? Weil Personalmangel ist auch ein Problem. Wenn wir auch Benachrichtigungen raussenden und Sie gar nicht darauf reagieren können, weil Sie einen Personalmangel haben, haben wir ein anderes Problem. Und die dritte Sache ist die, wie verschiffen Sie eigentlich momentan die ganzen Lebensmittel? Wir können das so gut wie möglich eigentlich uns anschauen, aber wenn der Transport nicht gut aussieht, dann kommt es auch nicht heile bei uns an in Deutschland.
Da würde wahrscheinlich das Scone Labs System die ganze Zeit Alarm schlagen und sagen, ist hier läuft es gerade nicht gut, richtig?
Genau so ist es. Und ja. Es gibt natürlich immer ein paar große Unternehmen, die eine sehr moderne Anlage haben nach den europäischen Standards. Da macht es sehr, sehr viel Sinn. Aber bei den meisten Lagerbetreibern, Großhändlern, muss man erstmal infrastrukturelle Bedingungen erstmal geben. Das heißt, erstmal ein Kühllager richtig ausstatten, dass da kein Schimmel ist in Kühllagern. Das ist auch ein sehr, sehr großes Problem, wenn sehr hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit da ist. Dann bildet sich auch sehr, sehr schnell Schimmel. Das sehen wir auch in den Wohnungen. Wenn hohe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperatur, sieht im Lagerhallen nicht anders aus.
Da sehen wir jetzt aber mal, was du eben gesagt hast. Wie wichtig das wäre, da mal ranzugehen, weil was das auch für Kosten bedeutet, ne, in jeglicher Hinsicht für auch für vor Ort in Entwicklungsländern, wenn immer wieder Früchte, Lebensmittel verschimmeln.
Genau, es hat auch etwas mit Hygiene und Gesundheit zu tun. Man möchte natürlich keine verschimmelten Sachen den Endkonsumenten dann auch präsentieren. Wenn man natürlich eine verschimmelte Banane isst, hat man Lebensmittelvergiftung und man ist dann verantwortlich. Es hat auch eine rechtliche Seite.
Nishi, du giltst als Seriengründer. Das habe ich gelesen. Das habe ich vorher noch nie gehört, dass es das gibt, Seriengründer. Das bedeutet, du gründest gerne und viel. Inwiefern würdest du jetzt gerade, weil du ja da in dieser Gründerszene so aktiv bist, würdest du sagen, dass nachhaltige Innovation als Geschäftsidee, inwiefern die funktionieren für Gründer oder auch als Unternehmer?
Das ist etwas sehr Schwieriges. Ein Modell zu finden, was nachhaltig ist und finanziell tragbar ist, das ist gar nicht so einfach. Entweder ist es nur finanziell tragbar oder ist es nur nachhaltig. Und das fand ich an Scone Labs sehr interessant, dass wir beides miteinander vereinbaren können. Es gibt sehr viele Sachen, wo wir sagen, wir verkaufen zum Beispiel abgelaufene Lebensmittel. Das ist vielleicht nachhaltig sehr, sehr gut, aber schaffe ich es wirklich nur abgelaufene Lebensmittel zu verkaufen? Das ist immer eine andere Sache. Oder es gibt ein Modell, dass ich vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum nur die frischesten Produkte verkaufe und alles andere aussortiere, weil wir bieten einfach die besten Produkte an, frisches Obst. Das ist finanziell wahrscheinlich tragbar, aber natürlich nicht so nachhaltig. Nee. Und jedes Segment hat dann seine Stärken und seine Schwächen und es motiviert mich an Scone Labs gerade, dass wir das beides so gut eigentlich vereinbaren können. Wir machen etwas Gutes, indem wir Lebensmittelverschwendung reduzieren und helfen den Unternehmen, mehr Profit zu generieren. Das findet man nicht überall.
Win-win, kann man da ja sagen. Ne? Ich finde das ja spannend, wenn man die Startups beobachtet, wie mutig viele Gründerinnen und Gründer sind, wie also risikobereit auch, muss man sagen. Und ich habe das Gefühl, Startups sind so der die Treiber der Transformation? Also wie wichtig schätzt du das ein, also den Mut und die Innovationskraft der Startups, wenn wir jetzt so auf die Herausforderungen blicken, vor denen wir stehen?
Ich finde, Startup-Gründen erfordert wirklich sehr, sehr viel Mut. Und das ist ein Problem, was ich während meiner Unizeit gesehen habe. Während meiner Unizeit wurde mir immer vermittelt, fang etwas an, nicht gründen, sondern etwas Stabiles, dass du dir erstmal Wissen aneignest. Und dann, wenn du genügend Kapital hast, kannst du anfangen zu gründen. Ich denke, als Student hat man die meiste Freizeit, man ist sehr kreativ, man sollte sich komplett austoben. Das machen die in den USA eigentlich ganz gut und mittlerweile auch in asiatischen Ländern machen die das gut. Das Mindset muss sich ein bisschen ändern, dass die Risikobereitschaft ein bisschen da ist. Weil was lernen wir an der Universität oder in einer Ausbildung? Immer das Neueste, was in der Welt eigentlich gerade stattfindet. Warum dieses Wissen nicht anwenden? Die können Risikos eingehen, viel verkehrt kann passieren. Irgendwann, wenn man älter wird, hat man natürlich mehr Verantwortung, aber als Student hat man nicht signifikante große Verantwortung.
Ja, man braucht halt nur die Investoren, die einem ein bisschen zur Seite stehen. Und das ist jetzt gerade von dir so ein bisschen der Appell gewesen, dass man da etwas risikofreudiger in Deutschland wird.
Ich würde sogar sagen, Investoren sind ein Teil. Der Staat fördert auch die Startups eigentlich ganz gut. Man muss sich nur ein bisschen auseinandersetzen. Es gibt sehr, sehr viele Anträge, die man einreichen kann und man kriegt auch das Kapital. Es muss nicht nur von Investoren sein. Es kann auch von Banken sein. Es kann auch sogar von Familie sein. Um ein kleines Produkt zu bauen, das funktioniert, braucht man wirklich nicht viel Kapital, um eine Idee zu validieren. Das Kapital ist nur dafür da, dass das alles beschleunigt wird. Dass viele Leute fangen erst an, wir brauchen Kapital. Sollte er damit anfangen, ich habe eine Idee, ich versuche es zu bauen und versuche es zu testen. Wenn sich irgendwas entwickelt, dann können wir nach Kapital suchen. Sollte niemals aber mit Kapital anfangen.
Ja, sagt einer, der es wissen muss. Was können denn die etablierten Unternehmen eigentlich von Startups auch lernen?
Ich glaube, es gibt einen neuen Trend, der heißt Intrapreneurship. Intrapreneurship heißt, dass in ganz großen Unternehmen dann eigene Ideen dann kreiert wird. Ich glaube, das Interessanteste und das Wichtigste ist, dass man sehr, sehr schnell und sehr viel etablieren muss. Wenn etwas funktioniert, sehr gut, dann baut man weiter auf. Und wenn etwas nicht funktioniert, dann muss man auch den Mut haben und zu sagen, nee, wir steigen jetzt auf das nächste Projekt. Und das sollten etablierte Unternehmen, glaube ich, mehr zu Herzen nehmen.
Also Intrapreneurship zu Entrepreneurship. Also es ist nochmal ein anderes, dass man innerhalb der Firma was entwickelt.
Genau.
Und einfach auch mal macht, mal so ein bisschen zulässt.
Genau so ist es. Und die großen Unternehmen, die investieren ja auch regelmäßig in verschiedenen Startups, in verschiedenen Phasen, in Frühphase und späteren Phase. Ich finde, das ist eigentlich ganz gut. Aber es könnte, glaube ich, die Risikobereitschaft etwas höher sein. Das vermisse ich etwas in Deutschland.
Viele haben auch doch noch große Skepsis zu Veränderungsprozessen gegenüber. Das erlebe ich auch. Das erlebe ich auch im Zusammenhang mit KI vor allen Dingen, aber in einigen Bereichen, muss ich gestehen, kann ich die Skepsis auch ein bisschen nachvollziehen. Ich habe letztens noch was gelesen von Mo Gavdat, glaube ich, heißt er. Das ist so einer der Google-Gründer, der also so ein wirklich großer, smarter Entwickler, ägyptischer Softwareentwickler. Und der hat nochmal gesagt, dass KI ein großes Risiko für die Menschheit und die Menschlichkeit darstellt, weil KI smarter sei als der Mensch. Man müsse genau darauf achten, wo, wie und bei wem sie zum Einsatz kommt. Jetzt bist du ja, Nishit, auch Mitglied bei Tech to Impact. Also das heißt, du bist schon so in diesem ganzen globalen Tech-Netzwerk auch vertreten und ihr entwickelt Technologien, um auch Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Wie stehst du denn zum Einsatz von KI und von Technologie im Bereich der Nachhaltigkeit?
Ich befasse mich mit KI seit 2015, also schon etwas länger.
Wow. Wie alt warst du da?
Ich war 22.
Okay, ja.
Ja, also schon eine längere Zeit, dass ich mich mit KI befasse. Und mit KI ist es so, das Problem, dass die meisten Menschen nicht viel verstehen eigentlich, was eigentlich KI ist. Wir kamen, oder ist durch ChatGPT oder durch diese Large Language Models, sagen wir alles, was ChatGPT ist, KI. Das ist aber leider nicht richtig komplett. KI heißt, eine Aufgabe zu erledigen, wie man nicht unterscheiden kann, ob es von einem Mensch erledigt wurde oder von einer Maschine. Das ist eigentlich künstliche Intelligenz. Und wo KI sehr, sehr gut ist, ist zum Beispiel in Sachen zu klassifizieren. Da kann ich absolut zustimmen, dass das besser kann als ein Mensch. Spezifische Aufgaben, zum Beispiel einen Apfel von der Birne zu unterscheiden. Das kriegt, glaube ich, eine KI ganz gut hin. den medizinischen Bereich zu sagen, ob es ein Krebs ist oder kein Krebs ist. Auch ein sehr, sehr guter Fall. Oder wie in unserem Beispiel, ist es schimmelig oder nicht schimmelig? Kann KI eigentlich ganz gut. Aber jetzt fragen wir die KI, mehrere Sachen gleichzeitig zu machen. Zum Beispiel Krebs von Nicht-Krebs zu unterscheiden, Schimmel von Nicht-Schimmel und alles in einem zu packen. Da sind wir noch nicht. Wir versuchen in diese Richtung zu gehen mit ChatGPT und mit den ganzen Large Language Models, aber es braucht noch ein bisschen Zeit. Und wenn man das verstanden hat, dass man KI eher als Unterstützung benutzen muss, wird auch ein bisschen die Angst, glaube ich, davon genommen. Es ist immer so, dass eine gewisse Transparenz herrschen muss. Und bei einer KI, wenn man die benutzt, wie das funktioniert, ich weiß es nicht, aber die Antwort scheint mir schon sehr plausibel.
Ja, das ist aber, glaube ich, genau der Punkt. Dieses, ich weiß es auch nicht genau. Das ist wahrscheinlich auch das, was Mogav hat uns sagt. Wir müssen so ein bisschen gucken, ne, dass wir noch halbwegs Kontrolle über das haben, was da passiert. Aber weil du ja so ein bisschen inside dieser jungen Startup-Tech-Branche auch bist, in der globalen, wie weit seid ihr denn? Also gibt es schon Anwendungen, die uns eigentlich auch schon in anderen Problemen wirklich helfen könnten, die aber nicht zum Einsatz kommen?
Ich bin mir da relativ unsicher. Diese ganz geheimen Forschungen, die werden niemals publiziert. Aber ich glaube, das beste Beispiel war ja wirklich von OpenAI, dass sie 8 Jahre lang gearbeitet haben und dann aus dem Nichts dann ChatGPT rauskam und gedacht haben, wow, was kann es denn? Und es sind wirklich sehr, sehr viele Projekte, die ein bisschen im Verborgenen dann weitergehen. Und das macht ja das Startup eigentlich sehr, sehr interessant. Wir arbeiten an Moonshot-Projekten, die eventuell funktionieren können. Wir wissen es nicht.
Wie heißt
Und
das? Moonshot?
ja, Moonshot, genau. Moonshot heißt einfach, dass wir auf dem Mond landen, eventuell, weil man kann sich jetzt nicht vorstellen, aber in 10 Jahren könnte es eventuell Realität sein. Und darauf bauen wir ja die ganze Zeit auf.
Also das ist das, dieses Think Big und oder
Ja.
auch so außerhalb dessen, was wir wissen, ne? Einfach mal wirklich so was denken, was wir uns gerade noch gar nicht vorstellen können. Aber kann auch nicht jeder.
Beispiel dieses autonome Fahren, hätte mir vor 20 Jahren gedacht. Nicht wirklich. Und jetzt mittlerweile, wenn man die ganzen Autos wie BYD, Teslas in den USA anschaut, ist ja fast schon autonomes Fahren. Genau das meine ich, dass wir heute etwas uns vorstellen und in diese Richtung dann bauen. Eventuell wird es dann zur Realität. Und es gibt sehr viele Startups, die natürlich so weit denken, aber um das wirklich umzusetzen. Das erfordert sehr viel harte Arbeit, Glück und Talent. Also die drei Komponenten, ohne das ist es nicht möglich.
Ich habe gerade so ein bisschen im Hinterkopf, dass immer mal wieder Leute hoffen, dass uns die Technologie retten wird, weil wir ja tatsächlich gerade schon vor sehr großen Herausforderungen stehen, gerade was Klimaschutz oder Klimawandel und die Herausforderungen angeht, sagen dann einige, ja, wir werden daraus finden, weil wir technologische Lösungen haben. Glaubst du daran auch?
Bin ein bisschen unsicher, ehrlich gesagt. Technologie ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Kann helfen oder auch schaden. Man muss es nur richtig umgehen können. Ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel, dass man eine MRT-Maschine hat. Wenn man nicht weiß, wie man mit einer MRT-Maschine umgeht und Metallstücke hat, dann kann es den Menschen töten. Aber hingegen hat es auch sehr, sehr positive Seiten, dass man den kompletten Menschen eigentlich durchleuchten kann und Krankheiten entdecken kann. Oder dass man auch mit einer Kernfusion natürlich Energie gewinnen kann, sehr, sehr viel. Oder es kann als eine Bombe benutzt werden. Das ist ja einer der, glaube ich, klassischen Beispiele. Technologie ist nur dann gut, wenn man die Anwendung natürlich sehr, sehr gut kennt. Und ich bin der Meinung, dass wir momentan auf dem Stand sind, dass wir nicht Dinge verstehen wollen, sondern irgendwie nur anwenden wollen. Und das könnte eventuell zu einem Risiko sein.
Was bewegt dich persönlich? Was ist so dein Antrieb, immer weiter und hartnäckig dich für eine bessere Welt einzusetzen?
Ich glaube, das war schon seit der Schulzeit so, dass ich Innovationen sehr, sehr interessant fand. Und ich habe immer versucht, Sachen effizienter zu gestalten, weil ich im Kern, glaube ich, ein sehr fauler Mensch bin. Auch. Und ich habe versucht, immer irgendwie eine Abkürzung zu finden. Und um eine Abkürzung zu finden, muss man nachdenken, wie kann man das optimieren, wie kann man das schneller machen. dann setzt man sich da dran, hat man sehr viel Spaß. Man hat meistens, glaube ich, mehr Zeit investiert in Optimieren als der Return on Investment. Aber der Return on Investment kommt dann nach 5 oder 6 Jahren, normalerweise. Und so sieht es nicht anders aus bei mir.
Wunderbar. Ich muss hier gerade so ein Stück Wiese denken bei mir vor dem Haus, wo alle immer, obwohl man außen rum gehen sollte, immer diesen Trampelpfad in der Mitte durchlatschen, ne? Weil man will eigentlich doch immer den kürzesten Weg nehmen, auch wenn es nicht schön aussieht.
Frage, die man sich dann stellt, was macht man, wenn man sich so viel Zeit gespart hat? Wahrscheinlich entspannt man sich und liest ein Buch oder schaut ein bisschen Fernsehen, aber mehr macht man nicht. Aber das ist was Schönes.
Ja, in einer idealen Welt, weil da müssen wir jetzt auch sagen, dass uns die Technik ja angeblich immer mehr Zeit schenkt, aber ich glaube, in den letzten 10 Jahren haben alle eher das Gefühl, dass sie weniger Zeit haben für alles. Das ist dann auch nochmal ein neues Thema.
Korrekt.
Nishit Agrawal steht auf der Forbes-Liste der 30 unter 30, der einflussreichsten Unternehmer und Unternehmerinnen unter 30, hat unter anderem Scone Labs gegründet mit dem Ziel, mit Hilfe von KI die globale Lebensmittelverschwendung zu minimieren. Und die KI misst in einem sehr frühen Stadium, wenn Lebensmittel drohen zu schimmeln oder schlecht zu werden. Und wenn sie dann frühzeitig aus dem Verkehr gezogen werden, dann können auch andere Lebensmittel dadurch gerettet werden. Nishit, ich danke dir sehr für das Gespräch.
Hat mich sehr gefreut. Vielen lieben Dank.
Das war wieder eine Folge Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima. Und ich freue mich, wenn Sie uns ein Like geben und Sie können es natürlich auch gerne abonnieren, dann verpassen Sie keine Ausgabe. Mein Name ist Anja Backhaus. Machen Sie es gut.